Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Freitag, der 19. November.
Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Jeder Mann und Maus, die impfen kann, soll gefälligst impfen. Sonst kriegen wir diese Krise nicht in den Griff.
Die Lage ist bitter ernst. Das verkündete Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, gestern per Videobotschaft. Er findet dabei so klare Worte wie nie zuvor.
Sie sehen, die Prognosen sind super düster. Die sind richtig düster. Wir halten die im Laufe von 10 Tagen für ziemlich belastbar. Die gehen alle steil nach oben.
Und diese dunklen Gewitterwolken der Wissenschaft entluden sich dann gestern im Deutschen Bundestag. Ein neues Infektionsschutzgesetz wurde da verabschiedet und es war turbulent.
Lieber Christian Lindner, was haben Sie eigentlich den Grünen und der SPD in den Tee getan bei den Koalitionsverhandlungen? Weil die Richtlinienkompetenz liegt ja jetzt offensichtlich bei Ihnen.
Von gemütlicher Teestunde war das gestern im Reichstag weit entfernt. Obwohl Marco Buschmann von der FDP am Anfang noch zu vermitteln versuchte.
Wir sollten aber heute nicht Union gegen Ampel stellen. Es geht heute nicht um Union oder Ampel. Es geht darum, unser Land zu schützen. Und dafür stellen wir die richtigen Maßnahmen zur Verfügung, meine Damen und Herren.
Doch dieser Appell verhallte. Thomas Frei von der CDU war auf Krawall gebürstet.
Wenn ich dem Herrn Buschmann zuhöre, dass das ausgerechnet von den Liberalen kommt, das irritiert mich schon. Sie verlangen hier den Schulterschluss, obwohl Sie in den vergangenen 1,5 Jahren gegen alles gestimmt haben, was hier zum Gesundheitsschutz im Deutschen Bundestag verabschiedet worden ist. Das ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten und das lassen wir Ihnen auch nicht durchgehen.
Die SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar rechtfertigte den Entwurf des neuen Gesetzes.
Und genau deshalb, weil die Lage so schwierig ist, brauchen die Länder Rechtssicherheit bei der Anordnung ihrer Schutzmaßnahmen. Und diese Rechtssicherheit schaffen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf.
Und in diesem Gesetzentwurf steht: Kontaktbeschränkungen, die die Länder verhängen können, bundesweit 3G am Arbeitsplatz, ein verpflichtendes Homeoffice-Angebot und 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und die Ampel will den Rahmen der Corona-Maßnahmen zukünftig im Bundestag bestimmen. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen verteidigt das.
Diese Parlamentsdebatte ist das A und O. Nicht nur hier die Hand heben und sagen, wir haben eine epidemische Notlage, sondern auch tatsächlich sich hier damit auseinanderzusetzen, um welche Maßnahmen es geht und welche wirksam sind.
Und bekommt sofort wieder Gegenwind von Dietmar Bartsch von der Linkspartei.
Aber wer am Montag früh eine Impfpflicht rausposaunt und das am Nachmittag wieder einsammeln muss, das ist unseriös. Dann kann auch Jens Spahn Gesundheitsminister bleiben. So geht das genau nicht, meine Damen und Herren.
Das Gesetz wurde jedenfalls im Bundestag verabschiedet. Heute muss allerdings noch der Bundesrat zustimmen. Erst hieß es, da wolle die Union das Gesetz blockieren. Doch der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, war gestern Abend noch in unserem Podcast-Studio und er sagt, die Union gibt doch grünes Licht im Bundesrat.
Die Frage des Bundesrats, was wir heute machen, ist eine andere Frage. Ich muss mit dem umgehen, was da auf dem Tisch liegt. Und auch das, was wir gestern bei der MPK verabredet haben, gehört dazu. Olaf Scholz hat zugesagt, dass wir bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz direkt nach seiner möglichen Wahl werden wir wieder zusammenkommen und dass wir evaluieren, ob die Maßnahmen gereicht haben.
Dazu dann gleich mehr im Gespräch mit The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker. Außerdem sprechen wir in diesem Podcast über die gescheiterte Freundschaft der beiden Superstars Elton John und Rod Stewart. Und wir berichten von einer einmaligen Spendenaktion in Großbritannien, die über 1 Million Pfund einbrachte, aber auch für durchgetanzte Schuhsohlen gesorgt hat.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Die Rede ist natürlich vom Coronavirus. Und diese Worte der Kanzlerin sind über anderthalb Jahre her. Jetzt ist Winter 2021 und es ist so ernst wie noch nie. Es wurde viel falsch gemacht und vieles unterlassen in den letzten Monaten, aber das hilft jetzt auch nicht mehr weiter. Was tun? Was denkt und plant die Politik? Das bespricht mein Kollege und Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, mit Hendrik Wüst. Er ist seit nicht mal einem Monat der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und aktuell ist er der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz.
Herzlich willkommen bei uns, Herr Ministerpräsident Hendrik Wüst.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Herr Wüst, ein schwieriger Tag gestern. Die MPK hat sich durchgerungen zu einer Art 2G flächendeckend bei einer Hospitalisierungsrate von über 3, was bei fast allen Bundesländern der Fall ist, auch in Nordrhein-Westfalen. Ist das jetzt der de facto Lockdown für Ungeimpfte?
Es wird jedenfalls immer schwieriger, am Freizeitverhalten so teilzunehmen, wie man es bisher kannte, wenn man nicht geimpft ist. Und wir tun das, damit ein Impfanreiz da ist, aber vor allen Dingen, um die Ungeimpften zu schützen vor der Infektion. Denn wir haben eine Pandemie der Nicht-Geimpften. Vorgestern 65.000 Menschen an einem Tag infiziert. Das heißt, viele hundert Menschen werden sterben und wir können daran heute nichts mehr ändern.
2G bedeutet auch, wenn ich den Text richtig interpretiere, ab nächste Woche gibt es eigentlich keinen Friseurbesuch mehr in Nordrhein-Westfalen für Ungeimpfte.
Wir müssen das jetzt mal ausgestalten. Ob man das wieder so macht wie in den Lockdowns, müssen wir im Detail mal sehen. Die körpernahen Dienstleistungen, da hat es auch sehr, sehr viele Abgrenzungsprobleme gegeben. Hauptsächlich gilt das jetzt mal für den Freizeitbereich. Und darüber hinaus haben wir ja in Nordrhein-Westfalen noch eine 2G-Plus-Regel gemacht, für alles, wo gefeiert wird und Menschen sich nahe kommen, jetzt gerade auch in der beginnenden Karnevalszeit wichtig.
Herr Wüst, wir hatten vor wenigen Tagen Karneval im Rheinland und da gab es ganz schön viele Menschen, auch ohne Maske, die zusammengestanden haben. Und jetzt erleben wir einen Hendrik Wüst, der sehr verschärft in diese MPK-Runde reingegangen ist mit neuen Maßnahmen. Warum haben Sie Karneval erlaubt und fordern jetzt 2G+?
Wir haben kurz vor dem 11.11., dem Karnevalsbeginn im Rheinland mit den Hochburgen verabredet, eine 2G-Regelung. Und die ist dann in Teilen sehr gut umgesetzt worden, in anderen Teilen aber eben nicht ordentlich umgesetzt worden. Und das lenkt nochmal den Blick darauf, wie wichtig die Umsetzung, wie wichtig der Vollzug ist. Auch da waren wir uns gestern mit den Ländern und dem Bund einig. Der Vollzug muss deutlich gestärkt werden. Wir brauchen nicht ab und an mal einen kleinen Test, sondern wir brauchen regelmäßige Überprüfungen, ob alle Regeln eingehalten werden und wir brauchen auch deutlich höhere Bußgelder. Dafür werden wir auch in Nordrhein-Westfalen sorgen. Das ist die Verabredung.
Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen jetzt eigentlich?
Man kann hiermit gar nichts zufrieden sein in diesen Tagen. Viele, viele tausend Infektionen jeden Tag mit all den Folgen, die wir heute schon absehen können. Das sind angemessene Entscheidungen gewesen für diese Situation. Ich hoffe, dass wir nicht noch mehr brauchen. Wir wollen damit verhindern, dass es wieder einen Lockdown gibt. Aber wir werden die Lage sehr, sehr wachsam beobachten müssen.
Vor allem war zu erkennen ein intensiver Streit zwischen den unionsgeführten Ländern und auch der SPD und auch der künftigen Ampelregierung darum, ob es überhaupt eine MPK geben soll. Und außerdem natürlich die Frage, gibt es eine nationale Notlage in diesem Land oder nicht? Man hat sich an diesem Terminus eigentlich festgehalten und sich gegenseitig wüst beschimpft. Die Frage für mich ist, ist das jetzt schon der neue Stil der Oppositionspartei Union? Totalblockade gegen die Ampel und frontal drauf? Oder wird man jetzt heute im Bundesrat zustimmen, auch wenn man nicht alle Maßnahmen dort wiederfindet im Ampelgesetz, die man eigentlich gerne haben wollte?
Es war vor allen Dingen kein guter Stil, diese Ministerpräsidentenkonferenz so lange herauszuzögern. Wir hätten 14 Tage früher tagen können, dann hätten wir auch 14 Tage früher einig und geschlossen vorangehen können. Das ist ja wichtig in dieser Zeit, dass wir keinen Flickenteppich haben, dass wir uns, wie wir es gestern dann geschafft haben, auf gleiche Maßnahmen in gleichen Situationen einigen können. Das stärkt auch Glaubwürdigkeit und Zustimmung. Das brauchen wir in den nächsten Wochen. Deswegen war es so schlecht, dass man um diesen Termin so ringen musste. Und es war auch nicht richtig, die epidemische Lage nationaler Tragweite im Bundestag auslaufen zu lassen. Das ist nicht angemessen mit Blick auf die Situation. Was haben wir denn? Wir haben eine epidemische Lage nationaler Tragweite und der Bundestag beschließt das Gegenteil. Aber es ist jetzt auch ein Stück vergossene Milch. Wenn der eine dem anderen Prinzipienreiterei vorwirft, dann muss man aufpassen, dass dieser Vorwurf nicht zur Prinzipienreiterei wird.
Zumal ein CDU-Minister sie hat auslaufen lassen und den Vorschlag gemacht hat.
Nämlich ja, den hat er aber auch schon mehrfach wieder relativiert in Ansehung der inzwischenzeitlich eingetretenen Lage. So viel Fairness muss mit Jens Spahn schon möglich sein. da sein Ansehung der Lage auch mehrfach erklärt hat, dass das nicht richtig ist. Und ich bin der Bundestagsfraktion dankbar, diesen Unterschied auch deutlich gemacht zu haben im Plenum des Deutschen Bundestages. Die Frage des Bundesrats, was wir heute machen, ist eine andere Frage. Ich muss mit dem umgehen, was da auf dem Tisch liegt. Und auch das, was wir gestern bei der MPK verabredet haben, gehört dazu. Olaf Scholz hat zugesagt, dass wir bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz direkt nach seiner möglichen Wahl werden wir wieder zusammenkommen und dass wir evaluieren, ob die Maßnahmen gereicht haben, die man jetzt im Maßnahmenbündel des neuen Infektionsschutzgesetzes den Ländern für Hotspots zur Verfügung stellt. Ich habe daran Zweifel, dass in einer Situation, wo die Infektionszahlen über 1000 sind plus Dunkelziffer, dass man dann nicht in der Lage ist zu sagen, in einem Land, in einer Region machen wir jetzt mal die Kneipen zu, das passt doch nicht zur Lage. Aber sei es drum, wir haben jetzt die Verabredung mit all den Maßnahmen, die möglich sind. Wir haben die Verabredung darüber hinaus der Länder, 2G ab bestimmten Entwicklungen, 2G plus und darüber hinaus. Das Thema Impfpflicht sind wir uns einig, auch etwas, das vor wenigen Wochen noch nicht möglich gewesen ist. Und wir werden in der Verantwortung für den Gesundheitsschutz der Menschen deswegen heute im Bundesrat zustimmen. Da sind wir mit unserem Koalitionspartner in der Landesregion Nordrhein-Westfalen einig.
Herr Wüst, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass die Politik am Ende vielleicht uns irgendwie sogar das Weihnachtsfest verdorben hat? Wir haben im Sommer nicht nur die pandemische Lage auslaufen lassen, sondern wir haben uns über die Boosterimpfung nicht wirklich ausgetauscht. Wir haben über 2G nicht diskutiert und die Politik hat sehenden Auges uns eigentlich in diesen Schlamassel reingebracht. Wie konnte es so weit kommen?
Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an meine zweite Impfung. An dem Tag hat man bestenfalls davon gesprochen, dass man die älteren und vulnerablen Gruppen vielleicht noch ein drittes Mal wird impfen müssen. Wir haben dann jetzt im Oktober Studien aus Israel, wo man gesehen hat, die haben mit ihrer schnellen Booster-Kampagne die vierte Welle sehr, sehr früh gebrochen. Hätte man das vorhersehen können? Weiß ich nicht. Es hat keiner vorhergesehen. Als es sichtbar wurde, haben die Gesundheitsminister sofort auch gegen die STIKO-Empfehlung gesagt, wir werden alle Leute boostern. Wir in Nordrhein-Westfalen haben sofort danach beschlossen, dass wir das Boostern auch in neuen Strukturen stattfinden lassen. Es wird nicht in Hausärztestrukturen alleine funktionieren. Deutlich mehr Beinfreiheit Kommunen für die Kommunen und kassenärztliche Vereinigung. Unser Problem sind diejenigen, die das alles nicht anficht, die sich nicht impfen lassen, die das alles für eine Grippe halten und anderen Unfug erzählen. Diese Menschen sind unser Problem. Aber ich sage auch, nicht jeder, der bis heute nicht geimpft ist, gehört zu diesen Leuten. Denn wir sehen jetzt in Nordrhein-Westfalen auch von einer Woche auf die andere eine Verdoppelung der Menschen, die jetzt noch mal geimpft werden wollten, auch mit Erst- und Zweitimpfung, nicht nur Boosterimpfung. Das heißt,
ja, weil die Lage so dramatisch geworden ist.
Ja, der Ernst der Lage, Sie haben recht, der Ernst der Lage führt bei vielen Menschen dazu, dass sie sich jetzt am Riemen reißen und sagen, komm, ich hatte vielleicht Vorbehalte, ich hatte vielleicht Sorgen, ich mache es jetzt. Und das ist ja an sich kein schlechtes Signal. Wir müssen jetzt nur, und das ist jetzt die große Herausforderung, viele, viele Millionen Impfungen in kurzer Zeit zusätzlich wieder stemmen. Und darauf wird es ankommen, dass wir jetzt gemeinsam mit den Kommunen, den kassenärztlichen Vereinigungen, die Infrastruktur dafür hinstellen, dass das funktionieren kann.
Wieso müssen wir immer erst vor die Wand laufen, bevor sich was ändert? Der dritte Winter. Natürlich haben Virologen wie Christian Drosten im Frühjahr gesagt, Vorsicht an der Bahnsteigkante, die Zweitimpfung. Es gibt ja Studien aktuell von einer schwedischen Universität, dass die Zweitimpfung sehr schnell ihren Schutz verliert. Bei AstraZeneca schon nach 2 Monaten, bei BioNTech nach 6 oder 7 Monaten, dass es auf die Drittimpfung ankommen wird. Warum kann die Politik nicht Vorbereitung treffen auf Dinge, die zumindest erwartbar sind?
Also ich kann nur noch mal sagen, in dem Moment, als ich meine Impfung im Sommer bekommen habe, war nicht erwartbar, dass ich noch mal eine dritte brauche als junger, relativ gesunder Mensch. Insofern, wir können immer nur mit dem umgehen, was wir sehen, was die Studienlage ist. Vorbereitet zu sein ist wichtig. Wir in Nordrhein-Westfalen gehen jetzt im Vergleich zu anderen Ländern deutlich früher zu 2G über. Andere Länder, Bayern zwischen 300 und 400, Sachsen zwischen 400 und 500. Wir gingen jetzt unter 200er Inzidenz schon auf 2G. Wir versuchen, vor der Lage zu sein, um Lehren zu ziehen. Aber wir werden von diesem Virus immer wieder lernen müssen und leider auch Lehrgeld bezahlen.
70% sind doppelt geimpft, knapp 10 sind überhaupt nur dreifach geimpft in Deutschland. Und jetzt wollen wir 3,5 Millionen Impfungen bis Ende des Jahres pro Woche im Schnitt ungefähr hinkriegen. Wie soll das funktionieren, wenn teilweise Impfzentren dicht gemacht wurden? Wo passiert das jetzt? Was haben die Ministerpräsidenten beschlossen, wo man sich jetzt impfen lassen kann, wie diese Kampagne gelingen kann?
Wir haben es im Sommer geschafft, 1 Million Menschen am Tag zu impfen. Und wir können das auch wieder schaffen, ob in den großen zentralen Impfzentren oder dezentral.
Das ist eine andere Frage. Wir haben am Anfang die großen Impfzentren gebraucht, weil der Impfstoff sehr schwer zu handeln war. Wir erinnern uns an die tiefgekühlten, dampfenden Gefäße, mit denen er da in Sonderlogistikprozessen angeliefert wurde. Wir haben jetzt leichter zu handhabende Impfstoffe, die im normalen Kühlschrank in der Arztpraxis aufbewahrt werden können. Das gibt uns die Chance, näher an die Menschen zu kommen. Mit dezentralen Impfzentren, mit Impfsprechstunden, mit Impfbussen und all diese Dinge werden wir jetzt systematisch ausbauen, überall in der ganzen Republik, um dem gerecht zu werden, was wir jetzt leisten müssen, nämlich so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu boostern.
Die Kanzlerin hat vorgeschlagen, in jeder Apotheke Spritze in den Arm.
Ja, wir haben eine Situation, die auch dazu führen muss, dass wir unorthodoxer unterwegs sind. Warum Apotheker nicht impfen können sollen, warum auch Zahnärzte nicht impfen können sollen. Die setzen die kompliziertesten Spritzen im Mund. Warum sollen die das nicht hinkriegen? Da muss vielleicht einer dabei sein, im Falle eines Schocks helfen zu können. Vielleicht ein Ersthelfer vom Roten Kreuz. Wir müssen kreativer werden. In dieser Situation ist Kreativität geboten.
Impfpflicht bei den Berufsgruppen in den Alten- und Pflegeheimen ist ein überraschender Beschluss, weil die Impfpflicht jetzt von allen Parteien, muss man ja sagen, seit einem Jahr mehr oder weniger ausgeschlossen wird. Ist das der Einstieg in eine erweiterte Impfpflicht, vielleicht auch für andere Berufsgruppen, oder wurde das heute gestern wirklich ausgeschlossen?
Das ist jetzt mal ganz sicher der erste Schritt. Ob weitere Schritte folgen, muss man prüfen. Wir haben uns jetzt erstmal die Gruppe derer angeschaut, die in ihrem Berufsumfeld mit besonders vulnerablen Gruppen umgehen. Also im Krankenhaus, im Altenheim und an anderen Stellen, wo Menschen sind, die anfällig sind, die wir besonders schützen müssen. Und ich glaube, da kann man von jedem Menschen erwarten, dass er sich impfen lässt. Ich habe bis heute nicht verstanden, dass jemand sich mit seinem ganzen Leben der Pflege, dem Gesundheitsschutz anderer verschreibt, aber in dieser Situation sich nicht impfen lässt. Ja, wir waren skeptisch. Ich war auch skeptisch, was Impfpflicht jeder Art angeht, weil es ist auch ein Eingriff des Staates, der Gesellschaft, der Gemeinschaft mit dem Anspruch, solidarisch zu sein in die Gesundheit des Einzelnen. Das ist so. Aber in dieser Situation, in der wir jetzt stehen, halten wir ihn für gerechtfertigt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir da sehr, sehr einig waren heute.
Was bleibt eigentlich nach diesen Wochen des Streits, auch selbst wenn die Union heute im Bundesrat zustimmt, für den Bürger hängen? Die Pandemie ist in ihrem absoluten Rekordwert und die Politik ist nicht in der Lage, einheitlich zu kommunizieren, selbst wenn es um den Gesundheitsschutz der Menschen geht. Das ist doch ein fatales Signal im dritten Jahr der Pandemie.
Die Politik ist in der Lage, einig zu kommunizieren. Wir haben gestern die Ministerpräsidentenkonferenz gehabt. Es war sehr ernsthaft, es war sehr, sehr, sehr konstruktiv und wir haben ordentliche Beschlüsse gefasst, dass das in einem föderalen System, gerade in einer Zeit mit einer ausgehenden Regierung, einer noch nicht gewählten neuen Regierung, Scholz ist noch nicht zum Kanzler gewählt, sich ruckeln muss, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber in der Sache haben wir uns auf sehr, sehr viele wesentliche Punkte geeinigt. Ich habe von vielen der Kolleginnen und Kollegen, die kannte ich ja teilweise noch gar nicht vorher, sehr ernsthaftes Lob dafür bekommen, wie wir das hingekriegt haben, dieses Paket zu verhandeln. Menschen können sich auf die Politik verlassen. Der Katalog ist gut und ich hoffe, dass wir damit gut durch die nächsten Wochen kommen.
Und dass Geimpfte am Ende vielleicht doch noch vor zu und Türen stehen, nicht mehr raus dürfen, so wie im echten Lockdown, wo nur die Supermärkte auf und das schließen sie weiter aus, so wie das die Ampel auch ausgeschlossen hat in ihrem Gesetz, dass es einen echten Lockdown noch mal geben kann?
Das ist das, was wir mit allen Maßnahmen vermeiden wollen.
Haben Sie sich selbst und Ihre Politik verändert in den letzten Wochen, in der Sie jetzt als Ministerpräsident vielleicht eben doch zuständig sind für die gesamte Bevölkerung? Und grenzen Sie sich auch durch Ihre sehr harte Rhetorik den Maßnahmen nicht sichtbar von Ihrem Vorgänger Armin Laschet ab?
Ja, ich bin wenige Wochen jetzt Ministerpräsident. Schauen Sie sich mal an, wie sich die Infektion entwickelt hat in diesem Moment. Und ich bin ein anderer Typ als Armin Laschet. Wir sind befreundet. Ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Aber es ist schlicht die Situation, die zu einer solchen Politik jetzt zwingt. Wer Verantwortung übernimmt für die Menschen in seinem Land, für die Menschen in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, das so groß ist und so bevölkerungsreich ist, das so dicht besiedelt ist, ich glaube, der kommt nicht daran vorbei, sich jetzt sehr, sehr ernsthaft Sorgen, Gedanken zu machen und sehr entschlossen zu handeln.
Team Vorsicht.
Team Verantwortung.
Vielen Dank, Herr Wüst.
Danke Ihnen.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass die guten alten Kumpels Rod Stewart und Elton John kein Wort mehr miteinander reden. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren sie ganz dicke Freunde, wie man hier bei dieser Preisverleihung 2013 hört. Da hat Rod Stewart Elton John als erstem Künstler überhaupt den britischen Icon Award verliehen.
I don't think there's anybody I would have traveled all around the world, which I did from Los Angeles last night. That's why I've got no voice, than to be with my old mate and giving this award.
Thank Rod. We go back a long way. We've made it at the same time. He was a little ahead of me. And it's all been done in love and fun. And he is, for me, the greatest singer that rock and roll has ever had. So.
Die beiden wollten sogar mal mit Freddie Mercury zusammen eine neue Band gründen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Wie Rod Stewart jetzt in einem Interview erzählte, herrscht totale Funkstille zwischen den beiden. Rod hat noch nicht mal mehr eine Telefonnummer von Elton. Einer der Gründe dafür ist der gegenseitige Vorwurf, nur noch wegen des Geldes aufzutreten und dass Elton John irgendwann dem Alkohol abgeschworen habe. Das Feiern gemeinsam sei wirklich eine starke Verbindung früher gewesen. Rod Stewart nimmt abends immer gerne noch ein paar Drinks. Und sind wir ehrlich, das ist wahrscheinlich das Geheimnis dieser Stimme.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Sängerin Sophie Alice Baxter 24 Stunden nonstop für den guten Zweck tanzt.
Come on, Sophie, I want to see those moves. I want to see that cape going, because we're going to start in Lincoln on Car Home Road.
Um für Kinder in Not Geld zu sammeln, hat sich die britische Popsängerin Sophie Alice Baxter etwas Besonderes ausgedacht. Mit einem 24-Stunden-Tanzmarathon möchte sie die Fans zum Spenden animieren und legt sich dafür mächtig ins Zeug. Die Playlist für den Abend hat sie sich selber zusammengestellt. Damit es in den 24 Stunden nicht langweilig wird für den Zuschauer, wechselt sie zwischendurch Kostüme und Masken und bekommt auch noch Verstärkung von Freunden und anderen Stars. Man kann es sich gut vorstellen, besonders die letzte Stunde sei wirklich hart gewesen, erzählt Alice Baxter nach der Aktion. Völlig müde und von ihrer Familie umgeben, zählt sie nach den 24 Stunden den Countdown herunter und dankt dann ihren Fans, die ihre Aktion live mitverfolgen konnten.
Oh, this has been extraordinary. Hang on a minute, make me. I always thought this would be an amazing privilege to have done, and I've never done anything like this. So I want to thank everybody for giving me the opportunity.
Und dass sich diese Aktion gelohnt hat, zeigt die Spendenkasse am Ende des Tages. Über 1 Million Pfund sind insgesamt zusammengekommen. Vorher sagte sie noch, wenn es mich umbringt, dann wird es Murder on the Dance Floor sein. Und das ist eine Schlagzeile, die ich eigentlich nicht gerne lesen würde. Und spielte damit charmant auf ihren größten Hit an. Kommen Sie jetzt trotz allem gut gelaunt und zuversichtlich in das Wochenende. Am Montag ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.